Guten Morgen, ich begrüße Sie zur Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien, Teil 2. Im ästhetischen Teil geht es heute um Filmästhetik, also um die Ästhetik des eigentlich gefilmten Bildes. Damit ist keineswegs gesagt, dass alle Spiele im Grunde genommen interaktive Filme sind, sein sollten oder sein wollen. Damit ist gesagt, dass man aber die ästhetischen Betrachtungen zur Analyse von Filmbildern auch auf viele Spiele anwenden kann. Also auf jeden, aber nicht jedem Spiel wird man damit gerecht. Sie haben davon sicherlich im letzten Semester einiges gehört. Ich gebe Ihnen hier nochmal 4 Bücher mit auf den Weg, wenn Sie sich speziell mit Filmästhetik beschäftigen wollen. Das ist einmal Bortle Thompson Film Art and Introduction, sicherlich ein Standardwerk. How to Read a Film von James Monaco, ganz, also ein bisschen älter, aber auch so eines der einführenden Bücher, das nicht nur um Filmästhetik, sondern um die ganze Filmindustrie sich auch dreht. Von Weil, Kühnel und Neuhaus, das Studienhandbuch Filmanalyse, das sehr nach ästhetischen Kategorien vorgeht. Oder von Knut Hicketier, Film- und Fernsehanalyse. Das ist nur ein kleiner Auszug. Sie finden filmästhetische Bücher oder Bücher, die sich mit Filmästhetik beschäftigen, von Schulbüchern, also irgendwie, wie man sich richtig einen Film anschaut, bis eben zu so Studienbüchern wie Filmart. Da ist für jeden was dabei. Bei Computerspielen ist es deutlich schwieriger. Da finden Sie immer mal Ausschnitte in verschiedenen Büchern. Aber so die umfassende Einführung in spielästhetische Analysen fehlt noch. Was ist mit Filmästhetik gemeint? Ich hatte das ja schon in der Einführungsvorlesung mal erwähnt. Und ich hatte dazu mein ganzes Semester eine Vorlesung gehalten, sehr ähnlich wie diese hier, habe ich ja auch schon erwähnt, in der Musikvorlesung. Die Folien finden Sie noch, wenn Sie sich also so an vielen Bildern erfreuen wollen. Damit ist gemeint der Blick auf die Kamera, insbesondere die Einstellungen, Bewegungen oder Kamerasichten oder Perspektiven. Mise en scène, der Bildaufbau, die Ausstattung oder Lichtsetzung, der Schnitt oder Montagetechniken, der Ton oder die Narration. Heute geht es eigentlich primär um Kamerabilder, also um Kamera und Mise en scène. Schnitt ist was im Spiel deutlich komplizierter ist, nicht sein muss, und in den Cutscenes kann man es ja ganz normal setzen, aber für viele Spieler ist so ein Schnitt eher eine Unterbrechung. Das wird auch schon mal gemacht, aber deutlich seltener und auch ganz anders als in Filmen. Insofern nehme ich den Teil mal raus. Über Ton haben wir letzte Woche gesprochen und Narration ist nächste Woche dran. Nee, in 2 Wochen, nicht so aus Pfingsten. Sie sehen auf der Abbildung aus Citizen Kane eine berühmte Szene, die vor allem mit Bildaufbau arbeitet. Also Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, eine Novum in der Zeit, dass man es geschafft hat, so viel Tiefenschärfe unterzubringen, was natürlich mit den Kameraoptiken derzeit gar nicht ging, sodass man hier eine Mehrfachbelichtung eingesetzt hat und dann unter unterschiedlichen Scharfstellungen der Kameras hat. Und Sie sehen auch, dass dieser Bildaufbau eine Geschichte erzählt. Also wir haben vorne die offenen Tabletten, das Glas, irgendwie was darauf hindeutet, dass die wohl alle jetzt gerade getrunken wurden. Da im Mittelgrund Don leicht unscharf die Frau, die da auf dem Bett liegt, und im Hintergrund den reinstürzenden Ehemann und Sekretär, die irgendwie die Szene jetzt interpretieren. Wir haben es hier mit so einem Selbstmordversuch zu tun, der allein durch den Bildaufbau auch zeitlich so eine Abfolge reinbringt. Das Citizen Kane ist ja nicht umsonst das Meisterwerk des Films, an dem sich alle anderen Medien messen müssen, ob sie auch mal einen Citizen Kane irgendwie hinbekommen. Und das ist ein Beispiel, warum das so ein Meisterwerk war, weil es mit den filmästhetischen Mitteln, die es zu der Zeit gab und die es ja auch bis heute gibt, schon meisterhaft umzugehen verstand, sodass man sagen kann, dass das Medium Film in der Zeit nicht fertig war, aber doch einen Reifegrad erreicht hat, der anderen Medien dann doch deutlich, das bei anderen Medien deutlich länger braucht. So, was hat das mit Film, also was hat das mit Spiel zu tun, weil wir in Spielen die virtuelle Kamera haben, zumindest in 3D-Spielen, eine virtuelle Kamera, die ganz ähnlich funktioniert wie eine reale Kamera, die auch entsprechend aufgebaut ist, also nicht, weil die so um diese 2 Filmrollendosen hat, das ist ja nur eine schematische Darstellung, aber was den Umgang mit Bildlichkeit angeht. In its most common form, a virtual camera is a geometric object, das ist einfach ein Objekt in ihrer Szene, which can be defined through 7 parameters. Wir brauchen 7 Parameter für die Kamera und dazu gehört nicht dieses Modell. X, Y und Z, die Position, wo ist sie im Raum? Aiming through Phi, Theta and Psi Angles, also Psi, Theta, Phi Angles, also durch drei Winkel können sie Neigung, Yaw, Pitch, Roll, also Neigen, Schwenken und Rollen einstellen und dann auch Field of View, also wie breit ist eigentlich der, das Gesichtsfeld. Which represents the zoom. Also wenn Sie zoomen, haben Sie natürlich ein kleineres Gesichtsfeld, aber Sie können weiter in der Entfernung Dinge aufnehmen. Das Ganze nennt man auch das Viewing Frustum. Das Frustum ist eine abgeschnittene Pyramide mit vierflächiger Grundfläche. Also Sie haben da die Far Clip Plane, das ist auf der rechten Seite das Diagramm. Hinter der Far Clip Plane wird nichts mehr angezeigt. Das ist dann wichtig, wenn Sie sehr viele Objekte im Spiel haben, dass Sie nicht zu, und vielleicht Ihr Prozessor ist nicht so stark, dann schneiden Sie einfach alles weg, was zu weit hinten liegt. Fällt einer echten Kamera schwer, aber die hat ja auch nicht die Probleme, dass sie dann noch für jedes Objekt auch noch berechnen muss, wo das irgendwie auf die Kamera trifft. Und dann haben Sie die Near Clip Plane, das alles, was zu nah ist, wird auch abgeschnitten, weil es total verzerrt würde oder das komplette Kamerabild einnimmt. Das ist eher die Aufgabe des Regisseurs oder des Camera Operators, dass der dafür sorgt, dass nichts direkt vor die Linse kommt. In einem Spiel ist das nicht so einfach, wenn der Spieler die Linse oder die Kamera kontrolliert, dann schneidet man es einfach weg und sagt, wird überhaupt nicht gerendert. Und in der Mitte haben Sie halt diesen Kegel, der ausgeht, also so eine, im Grunde genommen ist es kein Kegel, weil es ja nicht eine Optik ist, sondern halt so eine vierseitige Pyramide und die ist oben und unten abgeschnitten und das in der Mitte nennt man das Viewing Frustum. So, also das ist so von der Technik her das, was Sie wissen müssen, wenn Sie die Bildästhetik beschreiben, wenn Sie sich technisch damit beschäftigen, müssen Sie natürlich noch mehr Parameter kennen, die so eine Kamera charakterisieren. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Einstellungsgrößen, die im Spiel dieselben Funktionen haben in der Regel wie im Film. Also wir haben sowas wie die italienische Detailansicht. Also eine Detailansicht ist ja eigentlich so, man wählt einen Ausschnitt und zieht den so groß, dass es schon verfremdend wirkt. Also manchmal ist es dann auch irgendwie erschreckend, wenn man Details sieht, die man so gar nicht sehen würde. Die Wirkung aber ist eine deutlich intensivere, weil sie ja, die Kamera fixiert ja den Blick des Zuschauers. Das besondere Verhältnis von Kamera und Zuschauer im Kino ist es ja, dass im Grunde genommen der Zuschauer nur sieht, was die Kamera zeigt, und dann auch entsprechend durch eine gute Kameraführung gelenkt werden kann in seiner Aufmerksamkeit, aber auch in seiner emotionalen Bewertung der Szene. Was wird ihm eigentlich gezeigt und was nicht? Spiele haben es da, naja, in der Regel schwieriger, weil die Kamera in der Hand von völligen Laien ist, also so einem Spieler, der auch gar nicht auf das tolle Bild achten will, sondern ganz andere Informationen noch durch die Kamera bekommen möchte und vielleicht auf Dinge achtet, die jetzt in der Szene gar nicht so wichtig sind aus Seiten der Spielemacher. Die haben eine deutlich weniger starke Kontrolle über das Bild und damit auch über die gesamte Bildwirkung. Das ist ja auch einer der Probleme, die jetzt das Spiel als visuelles Medium mit sich hat. So, hier sehen Sie aus Heavy Rain, allerdings muss man sagen, es ist der Ladebildschirm, in dem die Modelle vorgestellt werden. Es ist auch eher so ein Angeberbild, in dem man zeigt, schau mal, was wir für detaillierte Texturen auf unseren Figuren haben. Also man kann jede Pore der Haut sehen. Was Sie sehen können, ist dann auch so eine Tiefenunschärfe der Kamera, sodass Sie im Grunde genommen das so ein Bild haben, wie man das erwarten würde, wenn Sie jemanden so deutlich aufnehmen. Selbst die roten Äderchen in dem Auge können Sie dann irgendwie sehen, Reflexionen in der Iris etc. Damit lenkt man natürlich die Aufmerksamkeit auf das, was in dem Spiel besonders wichtig ist, nämlich die Figuren. Es sind ja vier Figuren, die dort ihren Krimi lösen müssen oder ihren Thriller. Man nennt es auch die italienische Einstellung, weil man das aus den italienischen Western kennt. Italo-Western, so gerade das Spiel mir das Lied vom Tod, wo sie ja dann so die großen Augen von Charles Bronson haben, wenn er dann im letzten Duell seinen Gegnern gegenübersteht. So, das ist seitdem, nennt man eine Detaileinstellung auf beide Augen, eine italienische Einstellung. Dann gibt es die Großaufnahme, also Sie sehen, ich gehe vom Detail, gehe ich jetzt langsam raus. Die Großaufnahme fixiert auf das Gesicht, ist auch als Affektbild bezeichnet. Auch das ist eine Cutscene aus Tomb Raider 2013. Auch hier sehen Sie den Einsatz von Tiefenschärfe, weil sich Lara Croft hier im Spiegel anschaut. Und wir eigentlich hinter ihr stehen mit der Kamera, aber zum Glück wird die Kamera nicht im Spiegel gezeigt, weil Computergrafiken haben damit kein Problem, unsichtbare Kameras, genau wie unsichtbare Lichtquellen in der Szene zu platzieren. Im Gegensatz zum Film, wo man das dann entweder rausretuschieren muss oder den Spiegel so drehen, dass die Kamera gerade verschwindet, aber dann kann man den Leuten nicht so direkt ins Gesicht schauen. Nur das ist die Großaufnahme, die auf Gesicht und Kopf der Figur den Schwerpunkt legt. Manchmal sind Teile des Kopfes auch noch abgeschnitten, also dass man irgendwie oben und unten noch einen Rahmen dazuführt. Und es geht hier bei so einer Einstellung um die Mimik. Das können sich Spiele erst leisten, seit Mimik auch irgendwie in Computerspielen grafisch dargestellt wird. Haben wir ja sowohl in der Grafikvorlesung als auch in der Animationsvorlesung gesehen, wie das überhaupt möglich ist, dass man Mimik in Computergrafikgesichter bekommt. Inzwischen ist es ein Merkmal gerade der Großproduktion, nicht nur Mimik in der Ausdruck zu haben, sondern auch noch bekannte Schauspieler so einzuscannen, dass man die wiedererkennt. Und wie gesagt, wir sind ja in diesem Uncanny Valley, also dieser Idee, dass es so fast realistisch aussieht. Das ist hier, geht's, weil es keine bekannte Schauspielerin ist, die man nachbildet, wo man so fragt, ja, sieht fast so aus wie Ellen Page, aber halt nur fast. Sondern es ist einfach eine Darstellung einer jungen Frau. Und damit kann man besser arbeiten als mit Kevin Spacey, der aber aussieht wie ein toter Karpfen, weil seine Augen halt dann doch nicht so aussehen, wie man ihn aus dem Film kennt. Also das war ja in Counter-Strike mal. So, also da haben wir die Intimität der Nähe zu den Darstellern. Wird in der Regel in Cutscenes verwendet, weil Computerspiele ansonsten auf mimische Darstellung nicht so viel Wert legen. Computerspiele haben ja so ein bisschen das Problem, dass sie sich mit allem beschäftigen, was unterhalb des Kopfes passiert, also alle Handlungen, Aktionen, da wird viel gemacht, aber in der Regel wenig irgendwie reflektiert oder in Dialogen das dargestellt. Ein Unterschied vielleicht Life is Strange, doch ein sehr narratives Spiel, was dann auch sich durch die Nahe, also es ist keine Großaufnahme so, aber es ist die nahe Einstellung, die bis zum Oberkörper geht. Und wenn Sie sich Life is Strange anschauen, gibt es ganz viele nahe Einstellungen oder halbnahe, weil das eine Geschichte ist, in der es um die Figuren geht, deren Beziehung zueinander, wie sie sich verhalten. Bei der Nahe haben Sie schon ein bisschen Mimik, aber schon ein bisschen Gestik, also was passiert mit den Körpern. Noch nicht die Hände, die sind da noch nicht drin, aber Sie haben die Nähe zur Großaufnahme. Also die Nähe zum Gesicht und damit auch zur Mimik, die in diesem Spiel gar nicht so ausgeprägt ist, weil die Grafik, wie Sie sehen, ja viel stilisierter ist. Aber dennoch entsteht ein Verhältnis zu den Figuren viel stärkeres, als wenn Sie die immer so im kompletten Third-Person-View sehen, so den gesamten Körper, wo man eigentlich von dem Gesicht kaum noch was mitbekommt. So, man kann also die Blicke sehen, man kann die Reaktionen der Figuren aufeinander sehen. Das ist ein sehr dialoglastiges Spiel. Im Grunde genommen so eine Form von Adventure, Point-and-Click-Adventure und mit dem tollen Twist, dass Sie die Zeit umdrehen können an bestimmten Momenten und dann die verschiedenen Handlungsoptionen, die Sie haben in einem verzweigten Plot, eben auch mal auskosten können und sagen, okay, ja, was wäre, wenn ich mich so entschieden hätte? Ach, gehen wir einfach mal zurück und schauen mal, was dann passiert. Dann haben wir die Halbnahe, die hier interessanterweise ja durch den Tisch auch noch angeschnitten wird als Nahe. Also eine Halbnahe geht bis zum Bauch. Insbesondere die Hände, wenn sie jetzt nicht unten hängen, werden mitgenommen. Die Entfernung steigt, damit ist die Mimik nicht mehr ganz so deutlich sichtbar. Dafür aber die Gestik, was für ein Spiel wie L.A. Noire, was ich Ihnen ja auch schon mal gezeigt hatte, als wie es gemacht wurde, also mit diesen fotogrammetrischen Aufnahmen, was ja ganz vor allem von der Mimik und der Gestik lebt, weil die Kernmechanik darin besteht, dass sie ihn verhören, rausfinden müssen, ob die gegenüber lügen oder irgendwas verbergen oder die Wahrheit sagen. Und da sind dann solche klassischen Aufnahmen ganz hilfreich. Sie sehen hier auch den so einen Over-the-Shoulder-Shot, weil wir hier die klassische Dialogsituation haben, die in L.A. Noire auch inszeniert wird wie in einem so einem Krimi, also Schuss gegen Schuss unter Berücksichtigung des Achsensprungs, also dass sie immer auf dieser 180-Grad-Linie bleiben. L.A. Noire konnte sich das leisten, weil sie ja sowieso ein fixes Kamerabild brauchten. Sie konnten, habe ich Ihnen ja gezeigt, diese Figuren gar nicht von hinten anschauen, da waren sie gar nicht gescannt worden. Die hat man ja von vorne so ein bisschen eingescannt, so vielleicht im 100-Grad-Winkel. Und dann können Sie die Kamera ein bisschen bewegen, aber freie Kamera war in dem Spiel in solchen Momenten eh nicht möglich, sodass Sie dann, wenn Sie die Kamera sowieso kontrollieren als Spielemacher, dann können Sie auch die klassischen Regeln der Kameraführung einsetzen. Was anderes ist es, wenn es, sagen wir mal, wie in Half-Life oder Half-Life 2 die Möglichkeit gibt, die Kamera beliebig in so einer Szene zu positionieren, auch wenn die abläuft, also so eine Scripted Sequence. dann müssten Sie sich darauf verlassen, dass der Spieler schöne Bilder macht. Die nächste Einstellung ist dann die amerikanische, die kommt aus dem amerikanischen Western. Also wir haben schon die italienische aus dem italienischen Western, jetzt die amerikanische aus dem amerikanischen Western. Die geht nämlich bis zur Hüfte, bis zu den Waffengürten, die man natürlich auch mal sehen musste, gerade in den klassischen Duellszenen, sodass man hier oberhalb der Knie abschneidet. Das eignet sich dann ganz gut für solche dramatischen Szenen oder solche bedrohlichen Szenen wie hier in Red Dead Redemption Teil 2. Auch Red Dead Redemption Teil 1 hat das natürlich schon benutzt. Und auch hier gilt es, dass man solche Szenen entweder macht, wenn man eine Cutscene hat oder wenn der Spieler ein professioneller oder ein ausgebildeter oder ein begabter In-Game-Fotograf ist, der sagt, okay, ich soll hier mal einen Screenshot machen für ein Western-Spiel, na, dann nehmen wir doch eine amerikanische Einstellung, das bietet sich einfach an. Ansonsten, wenn man es Red Dead Redemption ist ja auch eher ein Spiel, was die Kamera dem Spieler überlässt, und da kommen natürlich dann auch ganz andere Einstellungen bei raus. Bis hin zu, dass man einen größeren Screenshot und schneidet dann an den entsprechenden Bereichen ab. Also man wählt einen Bildausschnitt, den die Kamera des Spiels in dieser Form gar nicht geliefert hat, aber man schneidet es so zu, dass es aussieht wie aus dem amerikanischen Western. Wenn Sie amerikanische Western kennen, dann, also vor allem so die aus den Hochzeiten des Westerns, so den 30ern bis 70ern, also als der Western noch nicht selbstreflexiv und ironisch und gebrochen wurde, dann werden Sie solche Einstellungen wiedererkennen und auch sofort alles, was man hier sieht, schreit nach Western. So die Ausstattung der Figuren, der Hintergrund, der kritische Blick, aber natürlich auch die Kameraeinstellung. Das passt alles zusammen. So, dann haben wir die Totalen, also erstmal die Halbtotale, das Aktionsbild, in der mehrere Figuren gezeigt werden können. Hier aus Mafia 2, mehrere Figuren auch zum Teil in Gänze gezeigt werden können und vor allem deren Handlungen zu sehen sind. Sie sehen auf dem Bild, dass man zwar noch die Gesichter erkennen kann, aber weder hat man diese unmittelbare Nähe zu der Figur, also emotionale Reaktionen auf die Handlung selber sind nur mühsam zu erahnen. In dem Spiel Mafia 2 spielen die auch keine große Rolle. Also es ist für Computerspiele, die gar nicht so viel Mimik haben, es ist natürlich immer besser, in Halbtotalen oder Totalen zu arbeiten, wenn sie ansonsten ausdruckslose Gesichter aus der Nähe haben. Also gibt es keinen Mehrwert, sondern man sieht eher die Nachteile, die die Animations- oder die Render-Engine mit sich bringt. Aber man kennt das auch aus Filmen, in der die schauspielerische Leistung jetzt gar nicht so sehr in der Mimik, in der ausgeprägten Gestik oder sozusagen so das kleine Zucken der linken Augenbraue ist dann nicht wichtig, sondern es geht halt um das Machen. Also Actionfilme sind da ganz vorne und Mafia 2 ist ja selber auch ein Spiel, was viel stärker mit der Action und dem Voranbringen der Handlung durch Handlung, also durch Aktion und nicht unbedingt durch ausgereifte Dialoge und Reaktionen und Beziehungen der Figuren untereinander gekennzeichnet ist. Und da sind natürlich dann solche Einstellungen auch die richtigen. Grand Theft Auto 4, also hier hat man ein Beispiel, ist ja auch wieder so ein Action-Adventure. Hier sieht man eine Totale. Bei der Totalen haben Sie wiederum den Blick auf die Figurenrennen, die Figuren, aber schon Teile der Szenerie, bis hin zur gesamten Szenerie, in der diese nächsten Einstellungen dann auch spielen. Also Sie sehen hier auch noch aus so einer Untersicht, dass man halt diese Gang da auf sich zukommen sieht, beziehungsweise auf die Figur vorne zukommen sieht. Und es ist jetzt nicht so ganz klar, was in der Szene passiert, aber man ahnt schon dadurch, dass die auch in verschiedene Richtungen gehen, dass die den ganzen Raum irgendwie übernehmen wollen. Zumindest die Aufstellung der Figuren, deren Bewegungsrichtung und auch die Kameraeinstellungen weisen darauf hin, dass hier jetzt irgendwie eine Gang, so eine Rocker-Gang halt in dem Fall, ihr Gebiet beansprucht oder fremdes Gebiet besetzen will, egal welches Wetter. Also Muscle-Shirts trägt man auch nachts im Regen, wenn man ein harter Kerl ist. Weil es ja darum geht, dass man Gebiet besetzen will und man muss sich dann nicht wettergerecht kleiden. So, das wäre die Totale, die es in Spielen, also die Totale wird manchmal Establishment Shot genannt, weil sie das die Szene so vorstellt, aber es gibt noch die eigene Einstellung des Establishment Shots. Ich habe jetzt die Totale als Stimmungsbild, also wir hatten jetzt Gefühlsbilder oder Affektbilder, Aktionsbilder, hier sind Stimmungsbilder, die mehr eine Atmosphäre einfangen, da ist eben die Konstellation der Figuren, man sieht die Ausstattung, man sieht die Szene, man sieht das Wetter. Man sieht wenig von der Mimik, die spielt da keine Rolle. Also man hat keine emotionalen Reaktionen, sondern mehr die Atmosphäre. Um was handelt es sich hier eigentlich? Was passiert hier in der Szene? Und das kann ja dann abgewechselt werden mit näheren Einstellungen. In Spielen kennen wir noch die Super Totale, hier Heavenly Sword, also eines der Hack and Slay 3D-Spiele, die eine unglaublich große Landschaft aufnimmt und dann auch ganz viele Figuren. Also hier sieht man von Mimik und selbst von Gestik nur noch sehr wenig. Gestik weist auf eine Kampfszene hin und die vielen Leichen, die da liegen, auch und die Frau in der Mitte, das ist wohl, dass sie wohl am Gewinnen ist. Ansonsten ist das Spannendere eigentlich so, was im Hintergrund passiert. Also diese Kampftürme, die Gebirgslandschaften, die vielen Truppen, die dann auch runterkommen. Das ist alles ein Zeichen für eine super totale Einstellung, die im Film unglaublich teuer ist. Auch im Spielen ist sie teuer, weil im Film müssen sie ja den gesamten Raum bildlerisch kontrollieren. Also da darf dann keine Stromleitung durchgehen oder ein Auto durchfahren, ein Flugzeug am Himmelland langfliegen oder irgendwas durchs Bild laufen, was da nicht hingehört. Und wenn das passiert, müssen sie es hinterher wieder rausrechnen. Also müssen sie in die Postproduktion gehen, das maskieren und wieder irgendwie überschreiben etc. Also das macht so eine Einstellung, eine totale auch schon. Bei der totalen haben sie es ja auch schon, kein Telefonhäuschen. Also wenn sie machen ja auch Filme, oder werden Filme machen, spätestens ab dem nächsten Semester planen sie ihr Filmprojekt. Und dann müssen sie sich genau mit solchen Fragen rumschlagen, welche Einstellungsgröße hätten wir denn gerne? Und wenn sie eine ganz bestimmte Atmosphäre erzeugen wollen, müssen sie dafür sorgen, dass ihre Szene diese Atmosphäre auch hergibt. Und die wenigsten Szenen machen das, also müssen sie die Szene herrichten. Und das kostet einfach Geld und Zeit, Personal, dass sie entweder durch... weil sie halt kostenlos alle am Set da rumwuseln oder wenn sie das bezahlen müssen, so eine Einstellung kostet dann halt mal ein paar Tausend oder bis zu ein paar Millionen Dollar, je nachdem, wie aufwendig die Szene sein soll. So, und das in Spielen ist es auch nicht billig, weil sie in Spielen die ganzen Modelle haben müssen. Also es geht ja nicht nur darum, dass sie hier 20 Krieger haben oder 40, die auf sie zulaufen, sondern auch der Hintergrund muss gestaltet werden. Sie haben nicht das Problem, dass dann aus Versehen mal ein Auto aus GTA durchfährt oder so. Also das Problem haben sie nicht, aber sie müssen dennoch die Szene bevölkern. Und wenn sie dann auch dem Spieler eine freie Kamerasicht geben, also er kann sich auch mal umdrehen, dann brauchen sie ja noch dreimal so viel wie das, was sie hier sehen können. Und dann wird es noch teurer. Wenn Sie sich an The Last of Us, wenn Sie das kennen, die Eröffnungsszene, wo Sie im Auto sitzen und Sie können mal kurz gucken hinter sich, was da so los ist. Da fährt ein Krankenwagen an Ihnen vorbei und Sie können sich umdrehen und schauen, wo der hinfährt. Allein dieser, sozusagen diese kleine Möglichkeit, die ja nur atmosphärische Funktion hat, im Spiel ansonsten keine weitere Funktion erfüllt, hat aber dafür gesorgt, dass diese Eröffnungsszene dreimal so teuer wurde wie eine normale, wo man sagt, oder noch teurer, wie eine, wo man auf Schienen in dem Auto da durchfährt und im Grunde genommen nur sieht, was die Kamera einem als Cutscene vorstellt. Man musste die gesamte Welt rendern bis zum Horizont. Und man muss auch irgendwas vorhalten, dass nicht plötzlich hinter dem Haus ist dann nur noch Maisfeld, sondern man muss in irgendeiner Form Landschaften skulpten und man muss dann irgendwie Bäume reinstellen. Das muss ja alles vorbereitet werden und dann vom Leveldesigner auch eingerichtet werden. Und das ist eher so ein Zeichen, weil wir es können. Genauso wie Hollywood-Großproduktionen, die können sich halt auch mal Supertotalen leisten, weil sie es können und weil es dann im Computer gemacht wird. Und eine Indie-Produktion, da leben sie von den intensiven Blicken auf die Schauspieler und den nahen und Großaufnahmen, in denen sie halt die Umgebung schon am Rand der Kamera kann ja das Zimmer wieder aussehen, wie es will. So, das Letzte wäre noch, also so als Einstellungsgröße der Establishing Shot, eben das kann eine Totale, eine Supertotale, was auch immer sein, zeigt die Szene, häufig aber noch nicht mit irgendwelcher Aktion, sondern sie haben vielleicht einen Hubschrauberflug oder heute einen Drohnenflug oder in irgendeiner Form eine spektakuläre Kamerabewegung, in der sie mal zeigen die gesamte Szene und dann entweder ein Schnitt oder eine Fahrt oder ein Zoom auf dem Bereich, in dem die Handlung jetzt stattfinden wird. Hier sehen Sie sich aus Myst 4. Myst hatte immer von Anfang an schon so diese Kameraflüge, Kamerafahrten durch die Welten, weil Myst in seiner Zeit wirklich fantastische Grafik hatte. Also die ist ja auch heute immer noch sehenswert. Inzwischen ist sowas Standard, aber in den 90ern war es das halt nicht. Oder in den frühen Nullerjahren, da war das eines der Merkmale von Myst, waren diese enorm aufwendig und texturierten, gestalteten Umgebungen, in denen sie dann ihre Puzzle zu lösen haben. So, sie zeigen also, und manchmal zeigt man hier auch schon handelnde Figuren, der läuft dann die Treppe hoch oder der kommt aus der Tür hinaus Aber es geht vor allem darum, dem Publikum einen Überblick zu geben, wo spielt es eigentlich. Und Sie sehen das an so B- und C-Movies, die haben das Geld nicht für Establishing-Shots. Und entweder nimmt man dann so Stock-Art, also man nimmt irgendwie ein Bild von New York, um klarzumachen, das spielt in New York. Aber das ist dann halt auch so ein Bild, wie man es aus jedem anderen Film auch kennt. Oder man verzichtet ganz darauf und geht von Szene zu Szene, also von Raum zu Raum eigentlich. Und es entsteht beim Publikum dieses Gefühl von Enge irgendwann, dieses, ich würde gerne mal wissen, wo ich eigentlich bin, in welchem Raum. Und da sind solche Establishing-Shots, die wirklich auch die Szene aufmachen, dann sehr hilfreich. Aber eben auch, wie gesagt, sehr teuer für Spiel und Film. Ein Spezialfall, den man im Film sehr selten trifft, ist der Point-of-View-Shot. Gab es ja berühmt Lady in the Lake, war so ein früher Film, der es mal versucht hat, komplett mit Point-of-View-Aufnahmen auszukommen, ist ja spektakulär gescheitert. Also spektakulär, weil es ein filmisches Experiment war, aber man merkte dann rasch eigentlich, also es erhöht die Immersion des Zuschauers nicht, es bringt einen den Figuren nicht näher, es ist ungewohnt, auch wenn wir eigentlich den ganzen Tag in einem Point-of-View-Ansichten zubringen, aber durch die Augen einer Kamera ist es halt doch nicht dasselbe. Wenn Sie darauf achten, wenn Sie in die Welt schauen, es gibt nur einen ganz kleinen Bereich, der wirklich scharf ist. Und das ist nicht nur, weil Sie sich konzentrieren, sondern weil das Auge den größten Teil dort, wo Sie nicht hinschauen, wirklich unscharf nur sehen kann. Weil dort gar nicht genügend Lichtrezeptoren sind, die Lichtinformationen verarbeiten können. Also Sie sehen zwar einen Point-of-View-Shot, aber im Grunde genommen haben Sie so einen Tunnelblick auf die Welt. Und den Rest sehen Sie mehr so als unscharfe Farbflecken, ob Brillenträger oder nicht, hat damit nichts zu tun, oder vor allem als Bewegung. Wenn Sie aber so ein Bild haben, so ein Point-of-View-Shot, der dann auch eckig ist und keineswegs dem entspricht, wie wir das normal sehen, und mit viel mehr visuellen Informationen, dann müssen Sie auf diesem Bild sich auch noch orientieren, aber da dreht sich ja nicht unbedingt der Kopf mit. Es ist im Virtual Reality ist es dann einfacher, weil Sie im Virtual Reality tatsächlich dort hinschauen, wo Sie hinschauen. Und man kann durch Eye-Tracking innerhalb der Kamera dann auch noch partielle Schärfe einsetzen. Also damit ist es auch viel einfacher. Problem ist bei Virtual Reality ja die Motion Sickness. Also das Problem, wenn Sie sich bewegen, dass Sie dann zwar einen realistischen Eindruck von Bewegung im Raum visuell erhalten, nicht aber durchs Innenohr, was für Ihr Gleichgewicht zuständig ist. Und dann entsteht die Sehkrankheit nur in umgekehrt. Bei der Sehkrankheit bewegt sich das Schiff und Sie sind in der Kabine oder irgendwo und da ist alles stabil, aber Ihr Ohr sagt, hey, wir bewegen uns doch. Ihr Auge sagt, nö, ich spüre nichts, keine Bewegung, ich sehe nichts. Dann sagt und das Hirn sagt dann, okay, wir haben hier divergente Informationen von Auge und Ohr. Dafür gibt es nur eine Erklärung, wir wurden vergiftet, alles rauswerfen. Und das haben Sie ja bei Virtual Reality auch. Das Auge sagt, hey, wir bewegen uns mächtig, das Ohr sagt, nein. Kann ich nicht bestätigen und gleiche Reaktion bei vielen Menschen zumindest. Also manche sind da robuster, aber Motion Sickness trifft alle früher oder später, was eines der großen Probleme von VR sein wird. Also gerade für Spiele wie Mirror's Edge unmöglich oder Rennspiele oder sowas, das ist nicht so einfach. Also hier Mirror's Edge sehen Sie neben dem Point-of-View-Shot, wie gesagt, der im Film sehr selten vorkommt und dann so eine extreme Zentrierung auf die Figur, auf die handelnde Figur darstellt, aber wir haben keine Sicht mehr auf die Figur, wir sehen ihre Reaktion nicht. Wenn wir handeln, wissen wir, was wir fühlen. Wenn wir eine Figur so handeln sehen, wissen wir überhaupt nichts mehr, nur wo der Arm ist und das Bein vielleicht. Und deswegen ist es kein guter Weg, um jemandem eine Figur näher zu bringen, weil die Innenwelt fehlt völlig. So, und das, Sie sehen aber nebenbei noch so radiale Unschärfe, also wir fixieren uns sehr stark auf das Mündungsfeuer auf diesem Helikopter und alles andere wird halt so radial bewegungsunscharf gestellt, ist so ein typisches Merkmal von Zoom-Einstellungen, dass Sie dort halt reinzoomen. So, also das sind die Einstellungen, die Sie haben können in Filmen mit sehr ähnlichen Funktionen wie im Spiel. Insbesondere, wenn die Spielemacher oder die Leveldesigner die Kamera kontrollieren, dann können Sie halt auch die Einstellungsgrößen kontrollieren. Dann gibt es die Perspektiven, auch die kennt man aus den Filmkameras, auch das ist in Spielen ist es viel schwerer, eben unter den genannten Einschränkungen. Ein Spiel, was damit angefangen hat, ist Resident Evil. Hier sehen Sie drei Screenshots aus Resident Evil 3. Also angefangen hat es eigentlich Alone in the Dark und da gab es vorher auch schon welche, aber man nennt sowas die Resident Evil Kamera, weil sie eine 3D-Szenerie aufbauen, die in Wahrheit aber 2D-Bilder sind, die nur perspektivisch gezeichnet werden. Und darauf bewegen sie dann solche Modelle Und dadurch, dass sie die Kamera nicht kontrollieren können, sondern die Kamera ist fix, gibt es nie irgendeinen perspektivischen Bruch. So, und sie müssen nur sagen, wenn der in der XY-Koordinate an der Stelle ist, dann kann er die Tür öffnen oder dann kann er um die Ecke gehen und wir laden das nächste Bild. Und sie haben hier die klassische normalen Sicht, also hier von hinten, Bild 1 ist eine Normalperspektive, also hat nichts mit der normalen, sondern mit der Normalperspektive zu tun. 2 ist eine Schrägsicht, also wir sehen es von oben und dann auch irgendwie verkantet. Diagonalen sorgen ja immer für Spannung im Bildaufbau. Und hier haben wir sogar noch eine partielle Verdeckung, also durch diesen Fensterrahmen. Das ist ein viel spannungsvolleres Bild als Bild 1. Bild 3 ist eine Aufsicht, da sieht man etwas von oben, macht Gegenstände kleiner, also häufig dient es zur Perspektivierung, aber zeigt etwas von der Umgebung. In dem Fall will man ja die Leiche auf dem Boden zeigen und auch sehen. Aber die Figur selber wird dadurch ein bisschen hilfloser und auch ein bisschen in der Handlung eingeschränkter, wirkt sie. Bild 4 ist eine Untersicht. Jetzt ist die Figur sehr weit weg, ansonsten hilft eine Untersicht dabei, Dinge größer wirken zu lassen und mächtiger und imposanter. Im Extremfall ist es die Froschperspektive, die Obersicht, im Extremfall die Vogelperspektive oder sogar die Draufsicht. Dann filmen sie von oben, brauchen in Filmen einen speziellen Kran, der dann wirklich die Kamera festhält. Im Spiel ist es ganz egal, sie haben normalerweise eine frei bewegliche Kamera, in Resident Evil halt nicht, aber es wirkt so. Und das wurde deswegen so gelobt, das Spiel, also Teil 1, durch diese Resident Evil Kamera, eben weil es so cineastisch aussieht. Und es sieht so cineastisch aus, weil da jemand eine Kamera kontrolliert hat. Im Gegensatz zu Spielen wie hier, Resident Evil 4, bringt den Over-the-Shoulder-Shot, den man eigentlich auch, hatten wir ja schon bei L.A. Noire, hatte ich euch auch gezeigt, den man eigentlich aus dem Film gut kennt, so, um so ein bisschen zu sehen, wie verhält sich die Figur zu dem, was da in der Szene passiert. Aber für Third-Person-Shooter war Resident Evil 4 das Spiel, was das in den Shooter reingebracht hat. Also sie haben die Kamera, aber wenn sie die Kamera loslassen, die können die dann kontrollieren. Wenn sie loslassen, dann positioniert sie sich wieder hinter der Hauptfigur, hinter der Schulter der Hauptfigur. Deswegen habe ich das Bild jetzt mal reingesetzt, weil Resident Evil 4 für den Over-the-Shoulder-Shot im Third-Person-Shooter maßgeblich verantwortlich war. Heute kennt man das nur so, also es ist ganz üblich. Bis dahin war die Person in der Mitte, also so Tomb Raider, wenn Sie das noch kennen, die frühen, da läuft die Lara in der Mitte und verdeckt das, was sie sehen. Das ist natürlich nicht so klug. Also gerade was vor ihr ist, muss man immer dann vorbeigucken, aber es funktioniert halt nicht, weil die Kamera dreht sich immer so, dass sie in der Mitte ist. Dann kriegt man das hin, aber so ein Over-the-Shoulder-Shot ist da deutlich cleverer, weil sie sehen, wohin die Figur zielt, in dem Fall sogar noch mit einem Laserpointer. Sie sehen, wohin sie schaut, aber sie verdeckt es dann nicht gleichzeitig. So, also das ist die Kamera. Das ist das eine, was Sie für eine Bild- oder eine filmästhetische Analyse brauchen. Wie wird die Kamera eigentlich eingesetzt? Und da ist es, in einem Spiel müssen Sie anders vorgehen als bei einer Filmanalyse. Bei einer Filmanalyse können Sie immer sagen, das war so geplant. Die wollten genau das so machen. Sie hätten es ja anders machen können. Bei einem Spielbild müssen Sie sich immer fragen, wer kontrolliert eigentlich gerade die Kamera? Und wenn es der Spieler oder die Spielerin ist, dann dürfen Sie davon ausgehen, der oder die hatte keine Ahnung von Kameraführung und das ist einfach jetzt so ein Bild. Sie sehen ganz häufig Bilder, eben Figur in der Mitte und der Horizont nochmal in der Mitte und das sind einfach grässlich gestaltete Bilder. Aber das ist so die natürliche Einstellung und dann hat man einen Screenshot gemacht. So, das andere, was Sie beachten müssen, ist die Mise-en-Scène. Wie ist der Bildaufbau? Wie ist die Ausstattung? Wie ist die Beleuchtung? Auch hier hat man in der Regel, also hier kann man in der Regel von mehr Gestaltungswillen der Leveldesigner ausgehen, weil die ja den Level bevölkern und nicht so sehr von dem Spieler, aber der Ausschnitt, der gewählt wird, der ist natürlich wieder wichtig und hängt von der Kamera ab. So, was sind so klassische Vokabeln zur Beschreibung von Bildaufbau? Ist einerseits so der Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Hier sehen Sie ein Bild aus The Witcher 3, was eigentlich aussieht wie so ein Tafelbild aus der Romantik, Third Person, so ein Blick auf eine Ruine oder zumindest auf so ein nicht ganz vollständiges Schloss. Im Wald mit naturbelassenen, hier so einem Schild, was so leicht verrottet ist und dann auf so einer rohen Steinwand, die aber auch nicht mehr irgendwie in ihren besten Zeiten ist. Also das Ganze sieht aus wie ein Bild von Caspar David Friedrich und dazu noch zwei Reiter von hinten. Sie haben auch hier die Blickführung sehr geschickt. Einerseits sehen Sie sofort den Witcher im Vordergrund mit seinem Kompagnon im Mittelgrund, beziehungsweise im Mittelgrund steht dann dieser Saum von Bäumen, also der Waldrand, mit dem Sie es zu tun haben. Und im Hintergrund, ganz prominent, eigentlich auch Zentrum des Bildes, was Beleuchtung angeht, ist dann diese Schlossruine. Diesem Bild verzeiht man auch den mittigen Horizont, weil es darum geht, dass man auch die Bäume aufnimmt. Also wir haben hier wieder beides. Wir haben einerseits einen sehr schön gestalteten Level und wir kommen auch an dieser Stelle da vorbei, aber auch einen guten Fotografen, einen Ingame-Fotografen, der den Bildausschnitt genau so gewählt hat, dass halt dieses klassische Tafelbild bei rauskommt. Aber nichtsdestotrotz, dass man durch diesen Waldeingang auf diese Ruine im Hintergrund schaut, das ist schon dem Leveldesign zu verdanken. Sie hätten ja auch den Waldrand anders gestalten können und auch die Beleuchtung anders wählen können, obwohl Beleuchtung ist ja hier auch tageszeitabhängig. Also es ist so eine Mischung aus beidem, der Leveldesigner oder die Leveldesigner und der oder die Spielerin, die das Bild gemacht hat. Ähnlich wie in Skyrim, hier sieht man mal so einen imposanten Drachen aus Skyrim, fotografiert nach der Drittelregel. Also es gibt ja entweder den goldenen Schnitt, so als Hinweis, man das Bildmotiv bitte nicht in die Mitte legen. Jetzt, wo Kameras nicht mehr diesen Sucher haben, also Spiegelreflexkameras haben das noch, die haben so einen Sucher in der Mitte, der dazu verleitet, okay, ich stelle scharf auf die Mitte und dann drücke ich auch noch den Abzug. I shoot a photo. Und das, gerade mit den Smartphone-Kameras, wo sie immer das komplette Bild sehen, ist es viel leichter, sich nicht von diesem Sucher beeindrucken zu lassen, den es dann nicht mehr gibt, sondern das Bild so zu komponieren, wie man das gerne möchte. Und dann sieht man, ob es ein jüngerer oder älterer Fotografen sind. Ältere haben noch diesen Reflex, Bildzentrum oder Bildmittelpunkt auch ins Zentrum. Und jemand, der sich so ein bisschen mit Bildaufbau beschäftigt oder der das Gittermuster einblenden, den Knopf gefunden hat in seiner Kamera-App, da sieht man dann, wo gehören eigentlich die Bildzentren hin, wenn man es sich einfach machen will, an einen der Schnittpunkte. Also sie haben 4 Schnittpunkte und 9 Bereiche und der Drache ist schon so ein bisschen zu weit oben und ein bisschen zu weit rechts, aber letztlich sieht man schon recht deutlich, man hatte halt gerne auch diese Diagonale, aber der Pfeiler selber ist an der richtigen Stelle. Also es ist kein kanonisches Bild, aber zumindest hat niemand den Drachen, okay, Drache ins mittlere Rechteck und abgedrückt, sondern hier wurde eben das Bild so gewählt, dass es ein spannungsvoller Bildaufbau ist. Der natürlich durch die Figur des Drachen so ein geschwungener Bogen, ansonsten haben sie halt die doch eher senkrechten oder die klaren Diagonalen, sowohl durch diese Dachkonstruktion als auch durch die Berge im Hintergrund. Und da macht sich dann so ein S-förmiger Drache natürlich nochmal besonders gut. Darauf können Sie achten bei einem Bildaufbau, wie ist eigentlich das Verhältnis Vordermittel-Hintergrund, wie ist das Verhältnis von dem eigentlichen Bildzentrum und der Positionierung des Bildzentrums. Das, was Sie mit Kameras auch machen können, also mit Fotokameras, ist eher ein Zeichen für Qualität, weil Sie ein großes Objektiv brauchen, die Tiefenschärfe. Tiefenschärfe entsteht ja, wenn Sie das Objektiv weit aufziehen, dann gibt es sehr viele Zerstreuungskreise, also es gibt dann einen Bereich, der scharf ist, das ist so die Fokusebene und alles andere ist unscharf. Wenn Sie kleine Objektivgrößen haben, eben wie in Smartphones oder in so Knipserkameras, dann ist die Tiefenschärfe automatisch größer und das galt lange Zeit als Qualitätsmerkmal, also je größer, denken Sie an Citizen Kane, riesen Tiefenschärfe, das wollte man erstmal erreichen. Die Kameraobjektive in der Zeit mussten groß sein, weil sie sonst zu wenig Licht aufgenommen hätten und das auf den weniger empfindlichen Film transportiert hätten. Das besserte sich mit besseren Objektiven, also besseren Linsen, die mehr Licht durchließen und empfindlicheren Filmmaterial, was dann entweder in dunkleren Räumen möglich war oder mit kleineren Objektivgrößen arbeiten konnte, sodass sie die Tiefenschärfe ganz natürlich erhöhen. Heutzutage ist das alles kein Problem. Sie können unendliche Tiefenschärfe, also bis zum Horizont Tiefenschärfe haben. Und da gilt es eher als Qualitätsmerkmal gerade des cineastischen Bildes, Tiefenschärfe oder Tiefenunschärfe bewusst einzusetzen. Denn natürlich lenkt es den Blick. Also wo guckt man hin? Man guckt natürlich auf den da vorne, der da steht. Und man sieht aber die Aktion im Hintergrund. Da ist irgendwie, das ist gut FIFA, da ist halt gerade ein Spiel am Gange. Und noch weiter im Hintergrund, also im Mittelgrund hat man die anderen Spieler und im Hintergrund hatte man dann das Publikum, was sich netterweise auch sehr dezent gekleidet hat, sodass es farblich nicht gegen den Rest des Bildes aussticht. Das geht nur in FIFA. Also in einem echten Stadion haben sie dann rote Plakate oder da hinten leuchtet dann ein Feuer auf und das bringt natürlich das ganze Bild durcheinander. In dem Spiel kann man das kontrollieren, dass da ein graues Publikum sitzt. Die haben sich alle schwarz-weiß gekleidet und die Tribüne ist dann auch so ein bisschen mit so einem blauen Band umgeben, aber auch das ist einfach oder zweifarbig gehalten. Also nichts lenkt von dem tatsächlichen Spiel ab in einer Form, dass man immer guckt, was ist denn da los, warum bewegen die sich, warum ist das rot oder warum ist das jetzt diagonal. Das kann man in so einem Stadion, FIFA-Stadion, kann man das gut kontrollieren. Und die Tiefenschärfe tut ihr Übriges. Eine besondere Kunst im Film, das werden Sie dann auch noch feststellen, ist der Fokus-Pull, also dass Sie einen stabilen Bild haben, aber der Fokus sich dann verschiebt. Also Sie können die Einstellung verändern, wo jetzt die Fokusebene ist, und dann sagen wir mal von ihm rüberschwenken auf dem, der da hinten angelaufen kommt, und am besten noch mit seinem Lauf ihn im Zoom halten. Das ist dann die besondere Kunst, die man als Kameramann, Kamerafrau lernen muss, beziehungsweise als Kameraassistent, der dann dafür verantwortlich ist, die Schärfe zu ziehen. Da gibt es einen eigenen Posten, der nur dafür verantwortlich ist, irgendwie die Objektivschärfe so zu halten, wie das vorgesehen ist. Das werden Sie aber noch, entweder noch, ich glaube, das lernen Sie auch noch bei Paul Hartwiger im Filmseminar, und Sie können es dann selber ausprobieren, weil wir hier Kameras haben, also manche zumindest, die mit Tiefenschärfe arbeiten können. Eine besondere Form der Tiefenschärfe ist der sogenannte Tilt-Shift hier aus SimCity, der im Grunde genommen suggeriert, wir haben hier mit einer Kamera, weites Objektiv, damit wir viel Licht reinlassen, eine kleine Miniaturszene gefilmt. Es sieht so aus wie so eine Modelleisenbahn oder eine Modellstadt. Das funktioniert deswegen, weil der Hintergrund unscharf ist und der Vordergrund unscharf ist, und dadurch wirkt alles, also rein von der Sehgewohnheit her, als wäre es so eine Miniaturstadt. Wenn Sie dann auf die Framerate runtergehen von 60 auf 15 oder 5, dann wackeln die Figuren wie so in so Stop-Motion-Filmen. Also okay, ich habe ein Foto gemacht, dann habe ich alle Autos ein bisschen bewegt, alle Figuren, und wieder ein Foto gemacht, wie so ein Stop-Motion-Film. Und das ist ein ganz eigenwilliger Effekt. Können Sie mal googeln, wenn Sie mal Tilt-Shift sich anschauen. Es war vor ein paar Jahren, war das mal ganz modern, dass man Szenen am Strand oder in der Einkaufspassage oder eben der Stadt so aufnahm. In der Zeit kam dann auch SimCity raus, also dieses Remake. Und die haben halt mit dieser Tilt-Shift-Optik gearbeitet, damit der Eindruck entsteht, sie haben es hier halt mit so einer Miniaturstadt zu tun. Und sie sind im Grunde genommen verantwortlich, dass es dir gut geht, aber es ist alles nur eine Modelleisenbahn oder eine Modellstadt. Und auch das funktioniert mit Kameras, wenn Sie Sehgewohnheiten nehmen, die man kennt aus anderen Kontexten, und dann im Spiel übertragen und den Bildaufbau entsprechend wählen, beziehungsweise hier in dem Fall vor allem die Tiefenschärfe. Also vorne so ein Band, was unscharf ist, und hier hinten haben Sie auch noch so ein Band, was unscharf ist. Das Computerbild, dem fällt es leicht zu sagen, wir stellen die Tiefenschärfe also so und so ein. Es gibt auch Filter so für Photoshop oder für After Effects, wo Sie aus einem bestehenden Film, also einer Real-Life-Footage, so einen Tilt-Shift-Effekt machen können. So, und das andere, was Kameras sehr leicht fällt, aber Computerspielkameras nicht so leicht fällt, ist Motion Blur. Motion Blur entsteht, wenn Sie die Kamera bewegen, während die Klappe offen ist. Also Sie haben ja diese 15, 25 Mal pro Sekunde wird das gefilmt, also je nach Framerate oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und in der Zeit, in der mal kurz der Film dahinter, ob es jetzt ein Chip ist oder ein Celluloid-Film, exponiert wird mit Licht, wenn Sie in der Zeit die Kamera bewegen, dann verschmiert es alles. Und das nennt man Motion Blur, Bewegungsunschärfe. Das funktioniert auch hier in dem Fall, ist so eine Sportaufnahme, wenn Sie auf der springt da in die Luft und Sie bewegen so ein bisschen mit und sorgen, wie auch immer Sie das schaffen, dafür, dass dieser Sekundenbruchteil, die Figur immer im Zentrum bleibt, aber der Hintergrund durch diese Parallaxverschiebung bewegt sich viel schneller. Und dann entsteht bei einer normalen Kamera Motion Blur, und man wollte diesen Effekt auch im Spiel haben und hat sich viel Mühe gegeben, zu überlegen, okay, wir geben jetzt mal 3 Frames, also wir berechnen ein Bild, aber aus 3 Frames, die wir haben, also wir machen 3 mal eine Aufnahme von dem Bild zum Beispiel und verschieben alles im Hintergrund. Oder wir sagen, von jedem Pixel weiß ich, in welche Richtung der sich bewegen würde, und dann rechne ich diesen Pixel halt 3 mal rein, aber mit unterschiedlicher Helligkeit. Das ist immens aufwendig. Das ist einer dieser Post-Processing-Effekte, die Sie auf dem fertigen Computer, Sie haben das fertige Bild von der Szene aus Ihrer Kamera, haben auch neben den Pixel-Informationen auch noch so Dinge wie, wo ist es im Raum, welche Bewegung hat dieser Pixel, und daraus berechnen Sie dann ein neues Bild. Das nennt man Motion Blur, also den Motion Blur-Effekt. Wir haben das bei Mirror's Edge auch gesehen, dieser Zoom Blur, wenn es dann so einen radialen Motion Blur ist. Hier ist ja eher so ein Seitenschwenk. Es gibt halt den Zoom-Schwenk und den Schwenk und den Zoom-Motion Blur, und das muss alles mühevoll berechnet werden. Das heißt, Sie brauchen spezielle Grafikkarten, die das überhaupt hinbekommen, in der Framerate, die Sie noch möchten. Und es ist dann so ein Zeichen bei Spielen zu sagen, hey, guck mal, wir können aussehen wie eine Kamera. Genau wie das hier, das ist jetzt aus Battlefield, die ja ganz besonders irgendwie mitarbeiten, Linseneffekte. Auch das ist was Kameran total leicht fällt. Filmen Sie mal eine Sonne rein oder ein Gegenlicht, und dann haben Sie solche Artefakte, die aus der Fertigung des Kameraobjektivs entstehen. Sie haben diese Verschmierungen da unten, also jede Menge von Artefakten, die man nur auf dem Kamerabild hat. Im Auge hat man es auch, aber es sieht anders aus. Also weil sie dann durch Wimpern wird das gefiltert. Und sie haben ja auch eine Linse im Auge, aber diese typischen, diese Oktagone da, oder manchmal sind Hexagone, manchmal sind es auch Kreise, also diese Linsenkreise, die hängen davon ab, wie viele Linsen sind in ihrem Objektiv und wie finden sie sich auf dem Bild. Auch das muss im Computerspiel rein gerechnet werden. Und auch hier ist das Ziel, wir wollen aussehen wie eine Analogkamera mit all ihren Fehlern. Also es soll nicht nur ein tolles Bild haben, sondern das ist ja bewusst das Verschlechtern des Bildes. Und das macht man durch dann im Post-Processing, man guckt, wo ist die Lichtquelle, wo sind Lichtquellen in dem Bild, in der Szene. Und darauf berechnen wir dann entsprechende Linseneffekte, die ist dann auch noch schmutzig, die Linse. Das kennen Sie auch, wenn dann Sie werden getroffen, dann läuft da so Blut die Linse runter oder es regnet, dann gibt es so Wassertropfen auf dem Filmbild, als würde tatsächlich eine Kamera am Start sein. Und das Ziel ist es, wie ganz oft in solchen Computerspielen, eben nicht einen realistischen Ich bin dort, sondern Ich bin dort mit einer Kamera Eindruck zu erzeugen oder ich sitze im Kino und da hat jemand das gefilmt. Und deswegen, man imitiert, das werden wir noch öfter sehen, man imitiert Sehgewohnheiten aus einem anderen Medium, weil der Cinema Envy das Computerspiel bis heute begleitet, dieser Wunsch, wir würden den Spielern gerne ein Erlebnis vermitteln, dass die rausgehen, boah, das war bombastisch, wie ein interaktiver Kinofilm. Das schränkt das Medium natürlich auch ein, aber es sind ja nicht alle Spiele so. Hier sehen Sie noch, das ist ein nettes Bild, was ich gefunden habe. Habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal in der Grafikvorlesung von erzählt. HDR, also High Dynamic Range, heißt, wir haben mehr Helligkeitsinformationen, als unsere Kamera aufnehmen kann. Auf der linken Seite oben haben Sie HDR in Photography, also No HDR heißt, ich filme aus einem dunklen Raum in einen hellen Raum, dann ist der helle überstrahlt, weil ich die Empfindlichkeit des Films oder die Belichtungszeit in dem Fall etwas größer einstellen muss, um in dem dunklen Raum noch Zeichnung zu bekommen. Aber wenn ich die Belichtungszeit erhöhe, dann kriege ich zu viel Licht aus diesem hellen Außenraum und der überstrahlt dann, also der verwascht dann im Hellen. Wenn ich HDR, High Dynamic Range, mache, dann mache ich von derselben Szene mehrere Fotos hintereinander in verschiedenen Belichtungszeiten. Und dann habe ich entweder den überstrahlten Hintergrund, aber eine schöne Tiefen, oder die Tiefen saufen mir ab, weil ich dann die Belichtungszeit sehr kurz mache, dann kriege ich nicht genug Licht, aber mit der kurzen Belichtungszeit kann ich den Hintergrund schön aufnehmen und hinterher verrechne ich diese Bilder zu einem. Und das heißt, HDR in Photography auf der rechten Seite ist ein Bild, was man nur am Computer erzeugen kann oder durch Mehrfachbelichtung, aber eigentlich macht man es heute am Computer. Sie machen eine Reihe von Fotos in der gleichen Einstellung. Also meistens müssen wir eigentlich ein Stativ haben und daraus berechnet dann aus 2 oder 3 oder 5 dieser Bilder, berechnet dann Ihr Programm ein Bild, was in den Tiefen Kontrast hat und in den Höhen auch. Das fällt einem Computer total leicht. Sie können ja jeden Pixel sagen, wie hell soll das sein. Also No HDR ist das klassische Computerbild, maximale Tiefenschärfe, weil jeder Pixel halt für sich steht und der beste Kontrast oder Kontrast, wie man ihn gerne hätte. Das ist No HDR. Aber inzwischen hat man bei Spielen halt HDR, wir haben einen größeren Dynamikbereich im Licht, können aber in unserer virtuellen Kamera immer nur einen Teil davon wiedergeben. Und je nachdem, wo du hinschaust, also als Spieler, gebe ich dir entweder die Tiefeninformationen, dann hast du da, aber die Höhen, die verschmieren dann oder die laufen ab. Oder ich gucke ins Helle und dann wird das Dunkle, also der Innenraum wird dann dunkler. Das gilt dann als Qualitätszeichen, wieder so ein schlechtes Bild zu erzeugen, wie das die Kamera macht, die kein HDR hat. Und das ist so ganz interessant, dass für ein Computerspiel, also für manche zumindest, das Qualitätszeichen ist, es soll so schäbig aussehen wie in einer echten Kamera. Und nicht, wir sehen das beste Bild, was wir kriegen können und da sollen die Kamera uns mal beneiden, dass wir Tiefenschärfe, Kontrast, Dynamik, alles perfekt im Griff halten. Nein, es soll bitte schlechter aussehen, weil das Publikum kennt das. Sie kennen das auch, wenn Sie jetzt rausschauen, werden Sie merken, wie sich allmählich das Auge auf die Bäume einstellt, aber dann der Innenraum dunkler wird und dann schauen Sie wieder nach innen oder nach vorne und dann muss sich Ihre Pupille halt wieder weiten, weil weniger Licht da ist und dann wird es draußen zu hell. Daher kommt dieser Eindruck. So, was Sie auch in Spielen sehen, was man in Filmen seit Anfang der Nullerjahre hat, Color Grading, also hat man es in digitaler Form, Color Grading, dass Sie eine bestimmte Farbpalette bevorzugen und sich darauf verlassen, das Auge wird schon wissen, was weiß ist. Und damit können Sie das irgendwie das Spiel grün machen oder blau oder Gold-Bernsteinfarben, wie hier in Deus Ex Human Revolution. Und alles, was eigentlich passiert, unter diesem Farbaspekt setzen. Und damit, naja, was, also die Frage ist halt, warum macht man das und will man damit irgendwas aussagen? Also will man dem Spiel oder der Szene eine bestimmte Atmosphäre geben? Color Grading im Film läuft ja auch nicht so, dass dann der ganze Film grün wird, sondern bestimmte Szenen werden grünlicher gefärbt, manche werden bläulicher gefärbt und manche werden irgendwie normal belassen. Das kann man in Spielen auch sehen, in manchen zumindest. Dark Souls war da auch ziemlich gut drin, dass sie, wenn sie bestimmte Gegenden betraten, dann wurde die ganze Farbpalette einfach anders. Deus Ex Human Revolution kennt man vor allem durch diese goldenen Farbtöne, die halt, naja, das ist der Vorteil ist, so fürs Branding, sie sehen so ein Bild sofort da, Deus Ex, also wenn sie das Spiel kennen oder die Bilder kennen, also man muss sich gar nicht viel Mühe geben, um dieses Bild mit, also bevor man sieht, dass er da vorne, also diese typische Stealth-Szene, bevor sie das sehen, sieht man schon, das ist eine Szene aus Deus Ex Human Revolution. Farbpaletten einzusetzen, Firewatch hat da ja, also Firewatch ist so ein Spiel, da machen sie Postkarten mit, ganz viel, also wenn sie einen Screenshot machen, haben sie halt eine schöne Szene mit tollen Farbpaletten. Das Ganze ist ja stilisierter, also gar nicht auf Fotorealismus aus, sondern sie sehen hier schon so diesen typischen Posterisierungseffekt und dass es aussieht eher wie eine Zeichnung, wie so eine grafische, ein sehr grafischer Eindruck des Bildes und kein Fotoeindruck. Sieht man auch an dem Berg im Hintergrund, der ja deutlich weniger Zeichnung hat, Details hat, als man das von einem Foto erwarten würde. Und da müssen Sie dann anfangen und sich mit der Wirkung von Farben beschäftigen. Was bedeutet es, ein Bild in Rot-Orange zu tauchen? Was bedeutet es, ein Bild in Grün oder Blau oder Schwarz zu tauchen? Und wie geht man damit um? Das ist noch eine besondere Herausforderung, weil Sie können ja natürlich einfach Farben, also können Sie natürlich machen, einfach Farben verteilen, aber um eine bestimmte Bildwirkung zu erzeugen, brauchen Sie natürlich auch eine Kenntnis, mit welchen Farben man was assoziiert. Sie haben hier nebenbei natürlich auch noch die Rahmung durch die Hand, also Sie haben einen klaren Vordergrund, Mittelhintergrund, also das ist einfach ein schön gestaltetes Bild. Wenn Sie das Spiel kennen, wissen Sie auch hier, Sie haben eigentlich gar nicht eine andere Wahl, als genau dieses Bild mal zu sehen. Also ich habe gleich ja noch einen Teil über Abschnitt über Licht. Das, es ist so, es führt Sie ziemlich deutlich dahin, dass Sie diesen Sonnenuntergang sehen und dann auch das, warum die Hand? Naja, weil man sich halt geblendet fühlt von dem krassen Sonnenlicht und deswegen hält man die Hand vors Auge. Aber es entsteht genau dieses Bild. Also das ist so ein Snapshot, den aber jeder Spieler mal zu sehen bekommt. So, und dann können Sie beim Bildaufbau, und das führt dann wieder raus aus dem, was Sie in dieser Vorlesung analysieren, die Symbolik des Dargestellten klar machen. Also nicht nur was, wie ist es aufgebaut, auch hier haben wir wieder diesen Vorder-Mittel-Hintergrund Aufbau, aber die amerikanische Flagge, zerrissen und auf dem Kopf. Das ist ja, die ist ja nicht zufällig da in Spec of the Line. Das ist der Ladebildschirm, beziehungsweise der Menübildschirm. Also da sieht man das, die weht auch so ein bisschen im Wind. Und dann kann man sich fragen, okay, warum ist die eigentlich zerrissen und auf dem Kopf dargestellt? Ich meine, das Spiel wurde in Deutschland produziert, aber ganz klar auf den amerikanischen Markt hin ausgerichtet. Und das macht man ja nicht zufällig, die Flagge so aufzuhängen. Und dann wäre so der Punkt darüber hinaus, neben Bildaufbau und Farben und Tiefenschärfen und Dynamik und so, kann man sich dann hier fragen, okay, warum wird das Bild eigentlich so aufgebaut, wie es aufgebaut ist? Und dann sind Sie in der klassischen Bildanalyse, die aber in die Bedeutungsebene hinüberschlittert und die vermeiden wir ja erstmal. Also um Bedeutung und Interpretation müssen Sie sich zumindest in dieser Vorlesung weniger Sorgen machen, weil Sie sich erstmal mit den formal-ästhetischen Merkmalen rumschlagen müssen. So, und als letzter Abschnitt noch zur Filmästhetik oder zum Kamerabild, Einsatz von Licht und Farbe. Wie gesagt, Schnitt und Montage lasse ich mal raus, weil das in Spielen noch weniger kontrolliert wird als die Kamera. Also bei Licht können Sie erstmal sich anschauen, was ist so der Schwerpunkt der Helligkeit. Hier haben Sie ein typisches High-Key-Bild, also es überwiegen helle Farben bzw. helle Lichter. Selbst das, was schwarz sein soll, ist ja vielleicht irgend so ein Schatten in dem Zeppelin, ist ja im Grunde genommen nur so ein verwaschenes Graubraun. Im Hintergrund gibt es überhaupt kein Schwarz und das Ganze ist eigentlich eine sehr, sehr lichte und eine fröhliche Atmosphäre, zumindest wenig wirkt hier bedrohlich. Auch da, wenn Sie Bioshock Infinite kennen, wissen Sie, dass das Spiel das gerade so zum Thema hat. Auf der einen Seite diese fantastische Welt da, Columbia, auf der anderen Seite, wenn man dann näher hinschaut, ist es halt doch nicht so toll, wie es nach außen aussieht, aber Sie hätten hier ein Establishing-Shot von einer der Szenen, in denen sie sich dann gleich durchballern müssen, die halt mit diesem klassischen High-Key-Aufnahmen herkommt. Anders Mid-Key, gerade Rennspiele sind da ganz gut drin. Rennspiele versuchen ja auch, das Kamerabild, also das Fernsehbild einzufangen. Inzwischen gelingt es ja einigen dieser Spiele, so wenn dann in Nachrichten über ein Rennen berichtet wird, dann suchen die sich aus Google irgendwelche Bilder raus, die als toll als Hintergrund wirken, und da kann es schon mal vorkommen, dass dann irgendein Bild aus dem Spiel genommen wird. Wenn man es nicht wüsste und also auch weiß, worauf man achtet, auf den ersten Blick könnte das halt auch ein Foto sein von so einem Stadtrennen. Weil gerade Autos und Metall und Reflexion, das ist sehr einfach computergrafisch inzwischen umzusetzen. Solange sie ja keine Menschen oder Tiere am Wegesrand haben, sieht das Bild ganz natürlich aus, und Mid-Key hilft auch. Also sie haben sowohl dunkle Stellen, die Ampel, die Baumschatten, die Schatten unter den Autos, helle Momente, sie sehen High Dynamic Range, der Himmel ist total überstrahlt, oder auch das weiße Auto im Hintergrund ist schon ein bisschen zu hell für die Kameraeinstellung, aber was will man machen, nicht? Man arbeitet mit den Objektiven, die man hat. Und es gibt Mid-Key, also das Übliche, sie haben halt in der mittleren Helligkeitsbereich die meisten Bildinformationen. Das ist unaufgeregt und realistisch, sieht es aus, und hilft natürlich bei Spielen, die so den realistischen Look haben wollen, ganz besonders. Es gibt kein Color Grading, was auffällig wäre hier, also es entsteht der Eindruck, das ist so ein Schnappschuss, den man hätte machen können. Und dann gibt es Low-Key, das gerade in Horrorspielen, Survival-Horrorspielen, in Spielen mit geringerer Information eine Rolle spielt. Low-Key, also das meiste spielt im Dunkeln, und ha, Sie sehen ja viel weniger als ich noch, weil Sie durch den Beamer und durch das Streulicht hier einen ganz anderen Kontrast haben als ich. Wenn Sie die Folien bekommen oder wenn Sie das Spiel kennen, wissen Sie, man sieht auch, also neben diesem Lichtschein der Taschenlampe sieht man noch so ein bisschen Streulicht halt innerhalb der Szene. Und dann lenkt es nicht ab durch das Streulicht von außen, was den gesamten Raum natürlich auch viel heller macht. Ich will ja jetzt aber hier nicht alles verdunkeln. Sie wissen ja, worum es geht. Was Spiele in letzter Zeit besonders, naja gut, weiß man nicht, aber besonders stark machen, sind so Kontraste. Also hier hätten Sie dann wirklich sehr helle und sehr dunkle Informationen. Das ist so HDR at its best, wenn Sie so wollen, aber gibt dem ganzen Bild so einen Gamey-Look. Also das ist so ein Bild, was man entweder aus CGI in Spielfilmen kennt oder aus Computerspielen, aber es ist keine Aufnahme mehr, die in irgendeiner, ich meine, Horizon Zero Dawn will ja auch nicht fotorealistisch sein, aber bemüht sich insgesamt dann doch schon um so einen sehr glaubwürdigen Look, aber solche Einstellungen, also gerade was Kontraste angeht, aber dann vielleicht auch noch das Color Grading, sorgen dafür, dass es dann hochartifiziell wirkt. Also es sieht aus wie ein aus dem Computer gerechnetes Bild, und man muss davon ausgehen, dass die das absichtlich so eingestellt haben, also auch die hatten Profis an Bord, aber es ist schon eine Entscheidung zu sagen, wir machen den Kontrast so groß wie möglich. Also sowohl in den Tiefen als auch in den Höhen legen wir Details rein. Für das Auge ist es sehr ungewöhnlich, weil Sie haben unglaublich viele Bildinformationen, die Sie verarbeiten müssen. Klar, man sieht, um was es geht, aber es gibt so viel Störendes und so viel auch wirklich Aggressives, wenn Sie an entspanntere Aufnahmen denken. Aber auch darauf kann man achten. Also was ist eigentlich, deswegen sage ich ja, Fotorealismus ist in der Computergrafik nicht mehr ein einheitlicher Stil. Man kann durchaus sagen, hier wird ein fotorealistischer Look angestrebt, weil so viel mit Bildästhetik und filmästhetischen Mitteln gearbeitet wird, aber es gelingt Ihnen nicht, wenn Sie das angestrebt haben, oder Sie sagen bewusst, nein, wir wollen stilisieren, überzeichnen, wir wollen es verfremden, und auch das ist bei so einer Analyse notwendig, dass Sie darauf achten, und Sie können nur vermuten, was die wollten, also wollten die Fotorealismus, aber Sie können analysieren, was Ihnen gelungen ist, indem Sie halt mit solchen Begriffen arbeiten. Vignetten, Tiefenunschärfe, Entsättigung, also Sie haben hohe Kontrast, also Limbo macht es genau andersrum, durch sehr wenig Informationen, die Sie bekommen, weil sowohl der Vorder- als auch der Hintergrund unscharf sind, durch die Vignette auch noch so diesen Stummfilm-Look der 10er und 20er Jahre des 20. Jahrhunderts haben. Dann haben Sie noch den Nebel als zusätzliches Element der Tiefeninformation und dann halt diese einsame Figur des Jungen in dem Boot, von dem man aber eigentlich nur die leuchtenden Augen sieht. Also die Augen, die leuchten ja gar nicht, aber die zumindest sichtbar sind. Also es ist ein ganz, ganz eigener Look, den Limbo da aufgemacht hat. So eine Mischung aus Scherenschnitt, aber dann für einen Scherenschnitt sind dann die Vordergründe zu detailliert. Und wenn Sie das Spiel mal spielen, es trägt ganz wunderbar zur Atmosphäre bei. Und Sie sehen auch hier, weniger ist dann häufig mehr, wenn man eben die Farbpalette deutlich reduziert. Also weniger geht ja gar nicht. Sie haben eigentlich nur, doch weniger geht schon, aber Sie haben halt nur einen Grauton. Und gerade wenn in so einer Palette dann mal irgendeine andere Farbe auftaucht, hat die viel mehr Wirkung als so ein flashiges Bild, wo dann alle Farben permanent sichtbar sind. Und mit der Tiefenschärfe, man sieht sofort, also durch alles weist darauf hin, wo ist eigentlich der Bildmittelpunkt. Und das ist natürlich das Boot und der Spieler. Und das ganze andere ist Atmosphäre. Und die Vignette sorgt noch dafür, dass dieses Gefühl von Beklemmung und ich weiß nicht, was an den Rändern ist, noch mal größer wird. Mit Gegenlicht kann man arbeiten, auch hier so die kitschigste Szene aus Journey, das kitschigste Bild. Ja, auch in dem Moment, also sie gleiten ja da den Sand runter, in dem Moment aber, wenn sie diese Szene passieren, also die Sonne vor dem Berg, zu dem sie die ganze Zeit hinstreben, wird ihnen die Kamera mal kurz aus der Hand genommen, so hier, du hast da gerade mal eine Postkarte, guck mal. Und dann gleitet die Kamera und sie sozusagen so neben ihnen entlang da diesen Sand runter und sie sehen diesen Hintergrund. Und das ist so der Moment, wo dann Spieler gerne einen Screenshot machen, aus genau diesem Grund, so, boah, das ist ein fantastisches Bild. Und man muss sagen, in dem Moment sieht es auch fantastisch aus. Es ist auch so der Höhepunkt, danach geht es ja in die Unterwelt. Also sie verlassen jetzt die Wüste und sind dann erstmal in den Katakomben. Und das ist von der ganzen, und dann die Musik spielt ja übrigens rein. Also in dem Moment ist das Spiel auch sehr intensiv, so auch irgendwie narrativ in der Mitte. Und jetzt geht es im Prinzip in den nächsten Teil und dann gibt man dem Spieler halt nochmal so eine Vista mit, von der er dann die nächsten Level dann zehren kann. Und auch hier gilt, also klar, sie können sich um die Bedeutungsebene kümmern, aber bei Spielen muss man sagen, es gibt einige Spiele, die benutzen Licht als Spielelement. Das führt auch weg von der Filmästhetik. Deswegen habe ich das hier nur so als Zusatzfolie, dass sie sagen, okay, sie müssen immer auf dem, hier ist so ein Closure, ist so ein Plattformer, wo sie aber nur auf Plattformen springen können, wenn die beleuchtet sind. Selbst wenn Sie wissen, da ist eine Plattform, wenn da gerade kein Licht ist, dann landen Sie dann noch im Leeren. Und Sie müssen das Licht, das wenige, was Sie haben, gezielt platzieren in dem Level, damit Sie es bis zum Ende schaffen. Und wenn Ihnen das Licht ausgeht, dann haben Sie den Level verloren. Oder wenn Sie auf einer Plattform stehen und das Licht flackert und erlischt, dann fallen Sie auch runter. Und da wird Licht, es gibt zahlreiche andere Beispiele, die Licht wirklich als zentrales Spielelement und als spielmechanisches Element benutzen. Da ist dann die Lichtsetzung aber eben nicht mehr zu hinterfragen, hey, warum haben die das so fragmentiert, diesen Level so dargestellt oder der Screenshot, warum hat der da dieses Loch in der linken Seite oder warum sehe ich von dem Dach irgendwie nur so ein anderes, das macht überhaupt keinen Sinn, es gibt keine realistische Lichtquelle in diesem Bild, völlig richtig, weil dieses Spiel mit Licht ganz anders umgeht, als man das von einem Foto oder einem Film erwarten würde. Und das müssen Sie bei Spielen immer mitführen. Spiele sind eben keine Filme und auch keine interaktiven Filme, selbst die, die es versuchen. Man muss bei einer Analyse immer auch sich die Frage stellen, warum entstand dieses Bild, in welchem Kontext entstand dieses Bild und hatte der Player Agency oder nicht? Konnte er die Kamera überhaupt kontrollieren? Inzwischen haben Sie ja in den größeren Spielen so einen Fotomode. Dann können Sie sagen, okay, das Spiel hält mal kurz an, ich nehme mal die Kamera, kann die beliebig in der Szene einteilen, kann die Tiefenschärfe einstellen und den Kontrast, was auch immer ich möchte, dann mache ich einen Screenshot und dann sage ich, jetzt geht's weiter. Das zeigt, dass es eben eigentlich eine große Subkultur von Leuten gibt, die gerne Fotos machen. Ich meine, wenn Sie in Urlaub fahren, dann machen Sie auch irgendwelche Bilder auf Ihren Fotoapparaten, die Sie dann später zeigen oder im Album halten. Wenn Sie aber 50 oder 100 Stunden in einem Spiel zubringen, warum macht man da nicht auch Erinnerungsbilder? Wenn man hinterher dann reinschaut, kann man sagen, hey, ich erinnere mich, das war die und die Szene. Spiele haben einen großen emotionalen Impact auf die Spieler und warum nicht Erinnerungsbilder machen. Und wenn wir schon mal dabei sind, wenn sie schöne haben, warum die nicht einreichen in unserem Screenshot-Wettbewerb an dieser Stelle. Also bis Ende Mai, noch 2 Wochen, können Sie die hochladen. Früher hieß es mal Video Game Tourism, also Computerspielwissenschaften, Uni Bayreuth.de, Spielkultur, VGT. Und die besten Bilder, also wir haben da eine Jury, wenn jeder kann bis zu 5 Bilder einreichen, die besten 20 werden ausgewählt, auf DIN A2 gedruckt oder auf DIN A3 gedruckt und auf ein DIN A2 Blatt ausgestellt und dann irgendwie, wir haben eine schöne Ausstellung hier. Irgendwie im Laufe des Semesters, die werden wir Ihnen dann noch zeigen und die Gewinner können ihre Bilder im Anschluss dann abholen und irgendwie zu Hause aufhängen oder damit machen, was Sie wollen. Also machen Sie schöne Bilder, bitte eigene Bilder, also so aus einer Cutscene, am besten noch mit einer, so die Kamera hält mal 10 Sekunden still, um dass Sie das sehen können. Dann auf den Screenshot-Button zu drücken, ist natürlich einfach. Bemühen Sie sich irgendwie die Kamera zu kontrollieren, Bildausschnitt zu wählen. Minimale Bearbeitungen sind in Ordnung, also Sie können eben den Ausschnitt wählen, können vielleicht nochmal die Kontraste erhöhen, aber keine Montagen, keine Retuschen. Also es geht nicht darum, Ihre Photoshop- und GIMP-Skills zu testen, sondern Ihre fotografischen, in-game-fotografischen Fähigkeiten auszustellen. Da können Sie mitmachen und so ein bisschen die Brücke aufschlagen zwischen Filmästhetik und Spielästhetik, weil gerade die moderneren Spiele ja Szenerien liefern. Eben dadurch, dass Sie gesehen haben, dass ja, wenn es solche In-Game-Kameras gibt, das wissen die Macher sehr wohl, die liefern Szenerien, die auf jeden Fall ein Schnappschuss oder ein gestelltes Bild wert sind. So, wir machen jetzt Pause, Viertelstunde, und dann geht es weiter im historischen Teil.